und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP Podcast. Ich heute mit der Preview zum Portugal Grand Prix und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Ja, hallo Jan. Ach, schade, der Jan heute leider nicht mit dabei. Ja, leider verhindert. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich die Preview allein mit mir. Ja. Müssen wir jetzt auch mal vorlieb nehmen. Ja. Aber ich würde sagen, wir starten direkt rein, haben wieder viel zu besprechen. Am Ende gibt es natürlich auch die Tipps, habe ich mir von Jan eingeholt. Aber nicht nur von Jan, sondern auch von Markus Zerbeck. Motorsportmagazin.com-Redakteur wird bei der Review mit dabei sein. Also seid gespannt, was der Experte da tippt. Und ja, wir gehen natürlich immer Team für Team durch. Sollte, denke ich, klar sein. Und genau, wir starten direkt mit Tech 3. Mit Remy Gardner und Rolf Hernandez. Die haben bis jetzt zusammen einen Punkt einfahren können. Was okay ist. Besser als kein Punkt, aber ja, wenn man sich jetzt hier die beiden anguckt, so die richtige Pace hatten sie noch nicht in den ersten Rennen, wenn man ehrlich ist. Da hat so ein Bezzecchi zum Beispiel deutlich bessere Pace gezeigt. Die waren so ungefähr auf dem Niveau, die Tech 3 Jungs mit Gian Antonio und Darren Binder. Da war Bezzecchi doch schon der beste Rookie eigentlich. Und ja, die mit beiden müssen jetzt langsam mal einen Trip kommen, jetzt Europa. Da werden die Karten, wie viele sagen, immer neu gemischt. Hoffentlich auch für die beiden, weil der Saisonstart dabei jetzt wirklich nicht überzeugend. Und vor allem von Rolf Hernandez hat man sich deutlich mehr erwartet. Und da muss auf jeden Fall mehr kommen. Denn, ja gut, jetzt momentan in Moto2 drängen nicht viele nach. Pedro Acosta auch keinen guten Start gehabt, Augusto Fernandez auch nicht. Aber wenn Acosta da mal einen Tritt gekommen ist, dann ja, muss da auch wieder ein Platz frei werden bei Tech 3 und da müssen sich die beiden mal ranhalten, dass die den Platz nicht verlieren an Acosta. Augusto Fernandez sehe ich da momentan einfach nicht. Da fehlt momentan einfach die Pace und alles einfach so ein bisschen. Aber ja, zu den kleinen Klassen kommen wir ganz am Ende nochmal. Ja, was man bei Tech 3 festhalten kann, die beiden müssen sich verbessern. Und ja, aber können natürlich jetzt auch schon mit der wenigen Pace einen Punkt vorweisen. Ich denke, das ist okay. Aber Rolf Hernandez hat noch keinen Ziel auf seinem Konto stehen, damit kann er, denke ich, nicht zufrieden sein. Dann haben wir With You Yamaha ANF MotoGP Team. Genau. Das ist auf Platz 11 der Teamwertung mit 9 Punkten. Und zwar hat Darren Binder davon 6 geholt und Andrea Dovizioso 3. Ja, Darren Binder bis jetzt so ein bisschen die Überraschung der Saison. In Mandalika zwar unter schwierigen Bedingungen, aber das macht es für mich noch besser, weil ja so ein Rookie unter so schweren Bedingungen, dass er da so aufzeigen konnte, war richtig gut. Andrea Dovizioso hingegen momentan eigentlich ja in einer kleinen Krise, muss man sagen. Da hakt es momentan überall technisch beim Motorrad. Aber auch er selber, denke ich, hat jetzt nicht so die Motivation. Weil er denkt mit dem Bike, ja auch weiß, mit dem Bike ist nicht viel drin. Und das sieht man ja auch an Quartararo. Ja, fährt er am Ende der Top 10 rum. Ist wirklich nicht viel drin mit der Yamaha, wenn man ehrlich ist. Und das frustriert sicherlich auch einen Andrea Dovizioso. Und ich glaube auch nicht, dass er nächstes Jahr noch bei Yamaha oder generell in der MotoGP fahren wird. Bei Darren Binder glaube ich schon. Der hat es gut gemacht in den ersten paar Rennen. Ich glaube, der kriegt jetzt noch vielleicht wieder ein bisschen Confidence, ein bisschen Pace dazu. Europa jetzt, wie schon erzählt, wenn die Karten nochmal neu gemischt, da muss Darren Binder sich natürlich auch nochmal beweisen, aber ja, das sah schon sehr gut aus. Jetzt für Portimao, da hat ja Darren Binder sein Special Moment gehabt letzte Saison in der Moto3, hat da Dennis Foggia mal schön rausgekegelt aus dem WM-Kampf und hat den WM-Kampf entschieden. Ja, hoffentlich ist ihm das nicht im Kopf drin und räumt da keine MotoGP-Fahrer ab. Ja, aber ich denke, daraus hat er gelernt und wird das dann besser machen, Portimao. Dann haben wir LCR Honda, Alex Marquez und Taka Nakagami. Auf Platz 10 in der Teamwertung mit 16 Punkten. Ja, LCR Honda bis jetzt, also da muss mehr kommen, definitiv. Alex Marquez bis jetzt grottenschlecht, Taka Nakagami vor seiner Corona-Infektion auch noch grottenschlecht gewesen, dann zweimal consecutive Punkte eingefahren. Ja, aber generell muss da definitiv mehr kommen. Also zwar Nakagami Punkte eingefahren, aber ein P14. Kann das wirklich der Anspruch von der LCR Honda sein? Ich meine, man hat ja gesehen, was da mit der Kunden-Honda drin ist. Vor ein paar Jahren ist ja noch Kyle Crutchlow da um Siege gefahren, um regelmäßige Top-5-Plätze. Und ja, momentan sieht man das einfach nicht bei LCR Honda. Bei beiden nicht. Und ja, mir fehlt auch ein bisschen die Vorstellungskraft, wie das jetzt besser werden soll, bei ihm auch im Ende zu sein. Aber zum Beispiel bei Alex Marquez, wenn es besser werden wird, dann Portimao definitiv, weil der hat da letzte Saison zweimal Top 10 geholt, einmal Platz 8 und einmal Platz 4 im zweiten Portimao-Rennen, da gab es ja letzte Saison zwei von. Und da glaube ich, da könnte schon vielleicht ein Performance-Sprung geben von Alex Marquez, vielleicht eine Top 10-Platzierung, würde ihm vielleicht ein bisschen Confidence geben, dann für die restliche Europasaison, aber ja, das ist jetzt auch nur Spekulation, müssen wir abwarten, wie sich dann am Ende auszahlt. Und bei Nakagami, er muss einfach gucken, dass er weiter in den Punkten bleibt und weiter auf sich aufmerksam macht mit guten Resultaten, nicht nur im Warm-up. Denn da drängen ja auch schon von den Nachwuchsserien hier zum Beispiel Chandra oder Ayogura drängen da so ein bisschen. Und ich glaube, Nakagami ist da so ein bisschen leicht austauschbar. Bei Alex Marquez hat man vielleicht so, ja, der Bruder, der saved ihn da noch so ein bisschen. Aber Nakagami, wer soll ihn saven? Es gibt unglaublich viele Austauschmöglichkeiten, wie ich schon gerade erwähnt habe. Und ja, da braucht man Nakagami jetzt nicht unbedingt, vor allem, weil er jetzt auch nicht die große Pace hat. Und da muss definitiv mehr kommen. Auch mehr kommen muss von Luca Marini und ja nicht das ganze Muni VR46-Team mit 17 Punkten. Luca Marini, schon ein bisschen schwache Pace gehabt, wenn man ehrlich ist, in den ersten Rennen. Also es war nicht wirklich so überzeugend, was er da abgeliefert hat. Aber ja, wurde sicherlich auch so ein bisschen überflügelt von seinem Teamkollegen Marco Bezzecchi. Der ihn da ein bisschen in die Schranken gewiesen hat. Zumindest von der Pace her. Wenn man auf die WM-Tabelle guckt, dann sieht das jetzt noch nicht so deutlich aus. Beziehungsweise Luca Marini ist sogar vor Marco Bezzecchi in der WM-Tabelle. Aber das spiegelt, da haben wir wieder hier Marco Bezzecchi, der ist in den ersten zwei Rennen gestürzt, hatte aber auch grandiose Pace gehabt. Aber konnte es halt nicht ins Ziel bringen. Weil Luca Marini, der ist halt eher auf dem Bike geblieben und hat sich die Punkte so ein bisschen ergaunert, ja. Aber dann, ja, sehr, sehr viel Pech für Marco Bezzecchi in der Saison. Glaube ich, drei von vier Malen oder so nicht ins Ziel gekommen. Also bitter. Konnte das in der Pace nicht ummünzen. Aber da haben wir es wieder, ja. Wenn man großartige Pace hat und man kann es nicht ins Ziel bringen, dann bringt es am Ende auch nichts. Einmal hat er es ins Ziel gebracht, glaube ich, in Argentinien. Das sind gute 7 Punkte geworden, mit dem 9. Platz, glaube ich. Aber ja, von der Pace her stimmt es dabei. Bezzecchi und von der Consistency her bräuchte er was von Luca Marini. Ja, ich denke, so kann man das festhalten. Dann kommen wir zu Repsol Honda. Nur auf Platz 8 in der Teamwertung. Mit 44 Punkten immerhin schon. Poles Bagaro mit Platz mit 23 Punkten auf Platz 11 und der Marc Marquez mit 21 Punkten auf Platz 13. Bin ein bisschen enttäuscht von Honda, um ehrlich zu sein. Da hat man schon gedacht, das Bike ist eigentlich deutlich besser Aber momentan, ja, scheint schon wieder Marcus die Kohlen aus dem Feuer so ein bisschen zu holen. Und da wissen wir, der ist eigentlich eh immer vorne dabei, egal was für ein Bike den Honda gibt, auch letzte Saison. Ja, mit Abstand der beste Honda-Fahrer gewesen. Diese Saison, na gut, Pol Espargaró und Austin ein bisschen Probleme gehabt mit dem Magen und so. Aber ja, also in Argentinien ist er auch schon gestürzt. Und ja, lag da zwar auf dem vierten Platz. Aber wie schon erwähnt, wenn man großartige Pace hat, es aber nicht ins Ziel bringen kann, bringt es einem am Ende auch nichts. Deswegen, ja, muss er die Pace erstmal wieder finden, die er in Argentinien zum Beispiel hatte, oder in Katar zum Beispiel, wo er Podium geholt hat. Und da muss er auch noch sitzen bleiben. Genau, und Marc Marquez, Portimao jetzt für ihn, könnte wieder gut werden. Letztes Jahr seine Comeback-Strecke gewesen, wo er zurückgekommen ist, auf Platz 7 in der Top 10 gleich mal. Also super Comeback von Marc Marquez gewesen. Und ich sehe keinen Grund, warum er jetzt auch nicht hier wieder Podium fahren kann. Vor allem, man hat gesehen, Marc Marquez ist wieder direkt da mit der Aufholjagd. Man hat gesehen, er braucht keine Eingewöhnungszeit mehr. Er ist sofort da. Und ja, nach seiner kurzen Pause in Austin ja wieder zurückgekehrt. Und jetzt, glaube ich, in Portimao, dann können wir wieder einen Angriff aufs Podium hier erwarten. Sieg, bisschen schwer noch, da sehe ich andere vorne. Kommen wir aber gleich zu. Aber ja, ein Podium sollte es, denke ich, schon werden. Dann haben wir Factory Ducati auf Platz 7 mit 54 Punkten. Wenn man hier so sieht, hier die ganzen Title Contenders hier, Repsol, Honda, Ducati und Monster Energy, Yamaha, MotoGP auf Platz 6, 7 und 8. Schon ein bisschen ungewohnt. Aber naja, Platz 7, Ducati mit Jack Miller und Francesco Bagnaia. Ja, wir haben Jack Miller mit 31 Punkten auf Platz 7 und Francesco Bagnaia mit 23 Punkten auf Platz 12 in der WM. Ja, lief definitiv besser in Austin, Texas. Definitiv kann man nichts sagen. Jack Miller ja auch mit dem Podium, das sozusagen in Pokale umgemünzt. Bagnaia hat da ein bisschen mehr Probleme gehabt, da die Pace mitzugehen. Aber trotzdem, ja, solide Punkte eingefahren, definitiv. Top 5, Platz 5, sehr gut. Wäre sehr gut, wenn er jetzt schon ein paar Punkte auf seinem Konto gehabt hätte, aber hat er nicht. Ist in Argentinien zwar Top 6 gefahren, aber vorher hat noch keine Punkte geholt. Deswegen, ja, schwierig. Deswegen hockt er auch nur momentan auf Platz 12 in der WM. Obwohl man eigentlich weiter vorne erwartet hätte nach den ersten 4 Rennen jetzt, aber naja, ist halt kein Wunschkonzert. Ja, wie sicherlich auch andere Leute im MotoGP-Grid momentan schmerzhaft erfahren müssen. Aber ich sehe Ducati momentan so GP22 vielleicht wieder ein bisschen am Aufwärtstrend, von daher Portimao jetzt. Jack Miller da auch letzte Saison gut gewesen, da mit Alex Marquez ums Podium gefightet. Ich glaube, das ist so eine Strecke für einen Jack Miller hier richtig schwer, aber ich glaube, diese Herausforderung mag er definitiv. Und ja, ich sehe Ducati eigentlich auch wieder oben dabei. Wäre ja auch die Konkurrenz sehr, sehr gut ist, definitiv. Also ja, ich würde sagen, eine MotoGP 2022 nochmal eine Stufe über 2021 und was 2020 war, weil die ist ja wirklich, kannst ja nicht vorhersagen. Du sagst, in einem Rennen ist die KTM gut, dann ist im nächsten Rennen die Aprilia gut, dann gewinnt wieder eine Ducati, dann hat man doch wieder eine KTM vorne, dann ist vielleicht auch wieder Marc Marquez vorne, also ja, unglaublich. Also kannst nichts vorhersagen. Auch nichts vorhersagen kann man bei Yamaha, wie das in den nächsten paar Rennen so laufen wird. Ja, Fabio Quartararo auf Platz 5 in der WM, das liest sich noch relativ okay mit 44 Punkten. Bisschen weniger okay, Franco Morbidelli. Auf Platz 15 mit insgesamt 14 Punkten auf seinem Konto. Fabio Quartararo bis jetzt so ein bisschen das Dark Horse gewesen. Zwar immer gemeckert hier, ja, wir sind nicht schnell genug. Und das war auch so, wir sind nicht schnell genug. Aber immer so hier die Top-10-Platzierung ergaunert, so die schlechteste, was er mal eingefahren hat, war ein 9. Platz und das gleich beim Saisonauftakt in Katar. Sonst immer die Top-10-Plätze hier ja, sich geholt und steht somit verdient auf dem 5. Platz in der WM. Wenn man mal so sieht, nur 2 Punkte hinter dem John Mir. Also das spricht schon Bände, definitiv. Und wenn er so weitermacht, dann kann er auch, wenn sich dann die Yamaha irgendwann im Laufe der Saison mal weiterentwickelt, kann er dann auch wieder in den WM-Kampf mit eingreifen. Bin ich fest über Überzeugung von, weil momentan sehe ich jetzt nicht so noch so ein Aleix Spargaró oder selbst ein Bestia, der momentan Weltklasseform ist, da vorne konstant bleiben. Diese beiden Suzukis sehe ich momentan sehr, sehr stark im WM-Kampf, aber da kommen wir gleich noch zu. Aber wir haben noch sehr, sehr viele Rennen zu fahren. Wir müssen gucken, wie sich das ausgeht. Aber ja, Fabio Quartararo bis jetzt top Job gemacht, kann man nichts sagen. Auch in Portimão. Jetzt, ja, wenn er solide Top 10 fährt, glaube ich, kann er mit zufrieden sein. Morbidelli hingegen, hat man sich definitiv mehr erwartet. Yamaha ist nicht gut in der Saison, definitiv nicht. Aber man hat auch gesehen, was Morbidelli mit Anführungszeichen schlechten Bikes reisen kann. 2020 ist er da ja Weltklasse, Vize-Weltmeister geworden mit einem älteren Bike. Also der Franco Morbidelli weiß, wie man mit unterlegenem Material umgeht. Und da hätte ich mir schon mehr erwartet. Klar, hat er letzte Saison viel Pech gehabt, auch diese Verletzung da. Musste sicherlich wieder reinkommen, aber das ist für mich diese Saison zumindest keine Ausrede mehr. Weil er hat die letzte Saisonhälfte der letzten Saison schon dafür benutzt, reinzukommen und jetzt wieder reinzukommen. Also, ich weiß nicht, wann er dann mal reinkommen will, aber ja, das ist für mich keine Ausrede mehr. Und da müssen jetzt auch so langsam die Ergebnisse kommen. Zum Glück hat er keinen, wo jetzt mal hier nachdrückt, aus dem Kundenteamlager, aus dem With You Lager. Weil sonst könnte das auch schon eng werden. Aber man hat leider keinen, weil so eine Darren Binder jetzt auf eine Werksjamaha zu setzen, ich weiß ja nicht. Aber er muss sich trotzdem steigern, weil ja, also sonst geht Yamaha immer in Richtung Fabio Quartararo. Und Morbidelli wird da so ein bisschen außen vor gelassen. Das ja, wäre natürlich der Worst Case für ihn. Deswegen, ja, muss er jetzt langsam mal in den Tritt kommen. Dass er das kann, wissen wir, außer Frage, definitiv. Aber er muss dann jetzt auch mal beweisen. Dann kommen wir zu Pramac. Zu Jorge Martin und John Zarco. Pramac sitzt momentan auf Platz 5, 59 Punkte momentan eingefahren. 2 Punkte hinter Gresini. Joa, also die könnten in Portimão richtig dick absahen. Vor allem mal mit dem Sarko, der letzte Saison zwar beim ersten Rennen gestürzt ist, aber auch großartige Pace vorweisen konnte. Der Martinator hat da ja leider seinen Sturz gehabt, aber da glaube ich, ist er jetzt motiviert, wieder zurückzufallen. Wenn man sich so die WM-Platzierung anguckt von beiden, Platz 8 und 10 ist voll im Soll, denke ich, für Pramac. Die erwarten jetzt nicht, um die WM mitzufahren, glaube ich nicht. Da so beide Fahrer solide in den Top 10 zu haben, ist, glaube ich, gut. Zeigt auch, wie gut und wie auf Augenhöhe die beiden sind. Ist ja nicht bei allen Teams so. Hier haben wir wirklich zwei Teamkollegen, die auf Augenhöhe operieren. Und John Zarco, natürlich sehr erfahren. Martinator, den sieht man seine Spritzigkeit vor allem in den Qualifyings an. Also was der da manchmal für Runden hinlegt, ist unglaublich. John Zarco, der kommt dann da vielleicht übers Rennen. Und das kann in Portimão wieder sehr, sehr gut werden. Gehe ich fest davon aus, wenn beide auf dem Bike bleiben. Was ja auch nicht garantiert ist, Portimão ist eine sehr schwierige Strecke. Achterbahnvision, da manchen Fahrern genannt wird, Rollercoaster, was auch immer. Festzuhalten, definitiv eine schwierige Strecke. Und da ist es sicherlich schwer, auf dem Bike zu bleiben. Dann haben wir Gresini auf Position 4 mit 61 Punkten. Ja, die einzigen Punkte von Gresini hat Enea Bastianini eingefahren. Nämlich, das sind die 61 Punkte. DJ hat da noch 0 Punkte dazu beigesteuert. Und ja, also selbst wenn DJ ein Rookie ist, ja, bisschen wenig. Also man sieht, was mit dem Bike möglich ist. Definitiv, die GP21 ist ein konkurrenzfähiges Bike. Definitiv, das kann man, denke ich, so sagen. Und DJ wirklich, ja, wirklich nicht gut. Also fährt er hin mit den ganzen Jungs rum, mit den KTMs von Rolf Hernandez und Remy Garner, genau. Und mit Darren Binder. Und wenn man sieht hier, dass Enea Bastianini im Gegenzug mit demselben Bike schon 2 Siege mehr hat und die einzigen Punkte für das Team überhaupt eingefahren hat, ich weiß ja nicht, schwierig. Da muss definitiv mehr kommen von DJ. Ob das in Portimão der Fall sein wird, glaube ich nicht. Aber Neres muss. Da hat er letzte Saison in der Moto 2 gewonnen. Und ja, wenn das gleiche so wie bei Alex Marquez und Portimão letzte Saison performt, dann muss jetzt auch in Portimão wieder besser werden. Weil, wenn nicht, dann wo soll es dann einfach besser werden? Und dasselbe bei Gigia hier. Und ja, ich weiß nicht, ob er noch in Tritt kommt. Das kann ich nicht sagen, weil bei so, also bei so Morbidelli und so wissen wir, okay, die sind ja noch schon bewiesen, dass sie es besser können. So ein DJ, der steht am Anfang seiner MotoGP-Karriere, der weiß man nicht so richtig, ob er es besser kann. Da muss er es zeigen. Definitiv in der Moto 2 jetzt nicht auch so der Überflieger gewesen. Ob er über den Status eines Backfield-Fahrers hinauskommt. Dann haben wir im Gegenzug das komplette Gegenteil, Enea Bastianini, Weltklasse, was der da abgerissen hat in den ersten paar Saisonrennen. Vor allem in Katar und in Austin, Texas. Und verdient WM-Führer, also muss man sagen. Mit 2 Siegen, out of 4 Races. Schon gut, definitiv, kann man absolut nichts gegen sagen. Aber jetzt muss er es natürlich auch beweisen, dass er es in Europa kann. Ja, sind im Endeffekt auch eine ganz normale Strecke in Europa. Also, ja, viele sagen zwar, die Karten werden in Europa nochmal neu gemischt, aber ja, sind im Endeffekt auch ganz normale Rennstrecken. Natürlich der Flair vielleicht anders, da ist, wo die MotoGP WM herkommt und so, aber ja, er muss es einfach unter Beweis stellen, dass er es auch konsistent kann. Und dann haben wir, glaube ich, noch viel Spaß mit Bestia in der Saison. Und dann kann er auch weiter diese Top-Resultate einfahren. Dann kommen wir zu Aprilia. Platz 3 in der Team-WM. Ein Punkt hinter Red Bull KTM Factory Racing. Bockstark. Aleix Spargaró mit 50 Punkten genau auf dem 3. Platz und wir haben Maverick Viñales auf dem 14. Platz mit 19 Punkten. Ja, Aprilia in Austin sicherlich wieder ein bisschen schwächer gewesen. Hat man vielleicht auch so erwartet. In Argentinien natürlich der grandiose Sieg. In Austin kann man festhalten, dass Viñales Aleix Spargaró geschlagen hat. Und ja, was können wir jetzt in Portugal von ihm erwarten? Ich bin mir unsicher. Aleix Spargaró, ich glaube, da können wir ja sicherlich, auch wenn das Bike jetzt nicht perfekt läuft, wieder eine Top-10-Platzierung erwarten. Ich glaube, das war in Amerika jetzt ein Ausrutscher. Er hat auch gesagt, er mag die Strecke zum Beispiel nicht. Ja, aber von Aleix Spargaró wissen wir einfach mit der Aprilia, das ist einfach Perfect Match. Und bei Maverick Viñales, der hat jetzt zwar mal Aleix Bagarú geschlagen, aber bei einem Wochenende, wo Aleix Bagarú wirklich ja gar nicht gut war, wirklich unterdurchschnittlich für seine Verhältnisse. Und das muss Maverick jetzt auch zeigen, dass er es hier auch aufsteigen kann, wo Aleix Bagarú voll da ist und volle Pace hat. Dass das ein Maverick Vinales kann, also so gute Pace, das ist unumstritten. Aber auf der Aprilia momentan, ja, auch wenn er jetzt das Aleix Bagarú mal geschlagen hat, auch in Argentinien haben viele gesagt, Maverick Vinales stark verbessert, aber sah ich ehrlich gesagt, habe ich ehrlich gesagt nicht so gesehen, weil wenn man sieht, Maverick Vinales siebter, Aleix Bagarú erster, ist für mich immer noch ein großer Gap. Weil wenn man jetzt in einem normalen Rennen, sagen wir mal so, dann finisch Aleix Bagarú siebter und Maverick Vinales 14. Ist genau der gleiche Unterschied, würden dann immer noch alle sagen, Maverick Vinales gutes Rennen gefahren. Ich weiß nicht. Deswegen, ja, müssen wir da mal definitiv schauen. Aber ja, sicherlich auch lohnt sich das, ein Auge drauf zu haben. Definitiv. Und ja, schauen, was Aprilia kann. Ich weiß momentan ehrlich gesagt noch nicht. Ich kann das nicht momentan einschätzen, weil Aprilia, wie gesagt, sie sind jetzt von einem Rennen Sieg zum anderen Rennen Ende der Top 10 gewandert. Wie schon erwähnt, engste MotoGP aller Zeiten. Da geht das. Wir müssen einfach gucken, was für Aprilia möglich ist. Dann haben wir Red Bull KTM Factory Racing auf Platz 2 mit 70 Punkten. In der WM momentan Brad Binder auf Rang 6, Miguel Oliveira auf 9. Und ja, also in den ersten zwei Rennen wirklich gut gewesen. Zwei consecutive Podiumsplätze eingefahren. Danach so ein bisschen abgebaut, stetig. Und in Austin war dann sozusagen der Tiefpunkt. Ja, nur eine KTM in den Punkten gewesen da. In Portimão jetzt, Miguel Oliveiras Heimstrecke. Ja, also der Druck ist schon gewaltig für Miguel Oliveira, muss man eigentlich sagen. Weil Brad Binder hat ihn eigentlich von der ganzen Saison her schon im Griff gehabt, was die Pace angeht. Mandalika kann man da nicht so einziehen, weil das ist sehr, sehr, sehr spezielle Bedingungen gewesen. Und ja, meiner Meinung nach Brad Binder hat die deutlich bessere Pace gehabt von den beiden. Und das muss Miguel Oliveira jetzt hier am Home Turf hier sozusagen ein bisschen klarstellen, weil ja, also ich meine, er ist jetzt im letzten Rennen außerhalb der Punkte, der ist da knapp vor den Tech 3 Leuten, vor den Rookies ins Ziel gekommen. Brad Binder da doch noch das Beste rausgeholt. Also ich weiß ja nicht. Schwierige Situation für Miguel Oliveira, denke ich jetzt. Viel Druck da, aber beim Heimrennen glaube ich jetzt, kann er es vielleicht ein bisschen ablegen, mal gucken. Wir wünschen es ihm natürlich. Dann kommen wir zum führenden Team in der Teamwertung, nämlich Team Suzuki MotoGP mit insgesamt 102 Punkten. Also das einzige Team, was dreistellig momentan ist in der WM. John Mir Platz 4 mit 46 Punkten. Alex Rins Zweiter mit 56 Punkten. Ja, die beiden Suzukis. Super konstant. Kann man eigentlich das Gleiche über die sagen jetzt. Also, weil auch Alex Rins macht einen super Job momentan. Zweiter in der WM, definitiv. Macht er einen Weltklasse-Job. Und John Mir macht halt einen John Mir, was er immer tut, konsistent. Aber das kennt man auch nicht anders von John Mir, wenn man ehrlich ist. Genau, und somit verdient das Team hier auf Rang 1 in der Team-WM. Ja, man kann, wie gesagt, das Gleiche über die beiden sagen. Mal super konsistent, super schnell. Ja, immer da, wenn es drauf ankommt, jetzt in den ersten Rennen. Und das, also das lief gut, der Saisonstart. Und Portimão und so, wenn sie das weiter continuen können, dann sind die beiden Suzukis voll im WM-Fall drin. Und sicherlich auch mit einer der Top-Favoriten auf den Titel. Das kann man, denke ich, so schon so sagen. Und ja, wenn sie, wie schon erwähnt, wenn auch Alex Rins des Öfteren mal auf dem Bike bleibt hier jetzt, was er auch jetzt gezeigt hat, dass das kann, öfter auf dem Bike bleiben. Und dann, ja, sicherlich Alex Rins dann auch ein ernstzunehmender WM-Kandidat, weil dass Alex Rins die Pace hat, wissen wir ja alle. Vielleicht auch manchmal sogar bessere Pace als Jordan Mir. Nur Alex Rins ist halt letzte Saison immer fast gestürzt und Mir hat halt die Ergebnisse gebracht. Und ja, dann sieht man dann am Ende auch in der WM-Tabelle. Und ja, also Rins richtig gut, Mir richtig gut. Wir kommen zu den Tipps. Dann closen wir jetzt mal hier den Podcast mit den Tipps. Genau, wir haben Jan, der tippt John Mir auf die 1, Grins auf die 2 und Quadararo auf die 3. Also ihr seht Niamh auf dem Podium, das ist interessant. Und Suzuki Doppelsieg. Ja, ich kann auch verraten, ich habe auch eine Suzuki at the top, nämlich Alex Rins. Danach habe ich Jorge Martin. Und Marquez wird meiner Meinung nach Dritter, also Marc Marquez, nicht Alex Marquez. Mit der Begründung, Marc Marquez, wie schon erzählt, Podium kann er angreifen. Zweiter Martinator, mit dem muss man immer rechnen. Und ein Rins, glaube ich, momentan so mit die beste Pace. Glaube ich zumindest. Ja, wenn er das hinkriegt, was er auch schon in den letzten paar Rennen gezeigt hat, dann ist auch, denke ich mal, der Sieg jetzt mal fällig. Das denkt auch unser Experte Markus Zerweck, der auch Rins auf Platz 1 setzt. Bestia auf die 2. Also, ja, Bestia, glaube ich, auch wieder sehr gut. Bestia glaubt Markus Zerweck auch wieder sehr gut dabei. Und dann haben wir ja Dritter Koch Martin. Also, ja, so ein bisschen geht Markus Zerweck mit mir da d'accord. Also, Rins und Martin sind ungefähr gleich. Martin, glaube ich, eine Position höher. Aber Bestia, den hatten Jan und ich definitiv nicht auf dem Schirm. Aber mal gucken, wie sich das ausgeht. Genau. Und das war es dann auch an dieser Stelle von Fleck to Fleck, den deutschen MotoGP Podcast. Der heute mal alleine. Hat natürlich auch wieder alleine sehr, sehr viel Spaß gemacht, über die MotoGP ein bisschen zu quatschen. Ja, folgt uns hier auf Spotify, noch eine kleine Info. Wir ziehen nach dem Podcast hier auf meinen Sport-Podcast um. Ja, also für euch ändert sich eigentlich nichts. Nur wir ziehen halt um auf meinen Sport-Podcast und den Podcast wird jetzt auch auf Spotify weitergeben. Nur ist halt so eine kleine Info am Rande. Genau, dann lasst auch auf Spotify eine positive Bewertung da. Wir würden uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Folgt uns auch auf Instagram, da kommen immer cooler Content, coole Reels. Und ihr erfahrt dann natürlich auch immer als Erster, wann der nächste Podcast kommt. Genau, da würde ich sagen, das war Fleck to Fleck, der deutsche MotoGP Podcast. Freunde, ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.